Martin Buber sagt das, der Mensch wird am Du zum Ich. Erst in der Beziehung, erst im Miteinander, erst mit dem Gegenüber kommt der Mensch zur Entfaltung seiner Persönlichkeit. Genau deswegen können Begegnungen, können Beziehungen so unglaublich wohltuend sein. Deswegen kann man sagen, heilsame Gemeinschaft, weil wir Beziehung spüren, Gemeinschaft spüren, so tief wohltuend Beziehung sein kann, so tief schmerzhaft können Konflikte sein. Wenn Gefühle und Emotionen außer Kontrolle geraten, dann entsteht selten etwas Gutes. Konflikte können ganz schmerzhafte Wunden schlagen. Seelische Verletzungen wirken oft jahrelang nach, manchmal sogar ein Leben lang. Und wenn aus unkontrollierten Emotionen körperliche Verletzungen entstehen, ja sogar etwas Unumkehrbares wie ein Mord, dann stehen wir fassungslos daneben. Ich maße mir heute nicht an, einen Mord erklärbar zu machen. Schon gar nicht den, über den wir reden. Nein, wenn ich heute in die Rolle eines Mörders steige, dem ersten Mörder aus der Menschheitsgeschichte, wenn ich versuche, die Geschichte aus seiner Sicht zu erzählen, dann will ich damit nicht den Mord erklärbar machen oder gar nachvollziehbar oder abmildern. Nein, ausdrücklich nein. Ich will vielmehr Emotionen und Gefühlen Worte geben. Wir steigen nämlich jetzt gleich ein in einen Strudel, in eine Eskalationsspirale, ein Strudel, den Kain gepackt hat und der ihn nach unten gezogen hat, der ihn zu einem Brudermord geführt hat. Für ihn, für Kain war das scheinbar die letzte Möglichkeit aus seiner gefühlten Ausweglosigkeit. Wir heute, mit unserer Sicht, einige tausend Jahre später, uns wird es ein leichtes sein, diese Situation zu benennen. Schnell sagt sich da die Aussage, ja, hätte er doch. Das wäre doch vermeidbar gewesen. Viel schwerer ist es hingegen in der Geschichte, sich selbst zu erkennen. Also sich einzugestehen, dass auch ich manchmal solche oder ähnliche Gedanken schon mal gedacht habe, dass auch ich mich manchmal in meinen Gefühlen verliere und nicht alle dieser Gefühle sind gut. Zum Glück, und Gott bewahre auch weiterhin, führt das nicht zum Mord bei uns, aber stille Verwünschungen, Neid, Ärger, Wut, Resignation oder gar eine verletzende Bemerkung. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Mir ist das schon dann und wann über die Lippen gekommen. Da bin ich kein Heiliger, bei weitem nicht. Ich weiß nicht, wie es dir da geht. Auch ich stecke, und das leider nicht zu selten, manchmal in so einem Gedankenstrudel, der mich runterzieht und der es mir schwer macht, da auszusteigen. Mit unserer Themenreihe Anatomie des Friedens, Konflikte gelassen lösen, da suchen wir nach Wegen, wie wir aus diesem negativen Gedankenstrudel entkommen können. Also suchen wir mal nach einem Weg, wie es bei Kain vielleicht gegangen wäre. Lasst uns einsteigen in den Tatort, und zwar nicht bei ARD um 20:15, sondern in den Tatort bei 1. Mose, Kapitel 4. Rolf, helf mal mit dem Tatort. Danke dir. Landwirt wird man aus Überzeugung. Oder man wird es gar nicht, sage ich immer. Denn für so einen harten Job, da muss man brennen. Ich weiß, das sehen viele anders. Da ist die Viehhaltung viel höher im Kurs, so wie bei meinem Bruder. Aber was macht der denn da? Der sitzt stundenlang auf seiner Weide und hält Ausschau nach seinen süßen Schäfchen. Die Arbeit macht doch eh überwiegend sein Hütehund. Ich aber, ich ringe dem Boden sein Wachstum ab. Ich pflüge, ich sähe, ich laufe durch, ich rupfe Unkraut von Hand raus. Ich spüre über den Weizen, fühle, wann er optimal reif ist. Ich ernte ihn, das ist Knochenarbeit. Aber erfüllende Knochenarbeit. Dieser Geruch von einem reifen Weizenfeld, wenn der Morgentau von der aufgehenden Sonne langsam verdunstet. Das Gefühl, wenn man mit der Hand durch den gedroschenen Weizen hindurchfährt und spürt, daraus wird morgen mein Brot. Das ist richtige Arbeit und ich glaube, ich mache sie ganz gut. Indem ich mich darauf spezialisiert habe, konnte ich mich voll darauf konzentrieren. Ich habe ein paar neue Methoden ausprobiert. Ja, ich weiß, nicht jede Ernte hat optimal geklappt. Das haben ja Versuche so an sich. Da kann auf dem Weg auch mal ein bisschen was schiefgehen. Aber es hat zu dem jetzigen Erfolg geführt. Und ich glaube, das war nicht schlecht. Das werden die anderen sicherlich auch noch erkennen. Ackerbau ist die Zukunft. Davon bin ich überzeugt. Auch wenn jetzt schon noch viele an der Viehhaltung hängen, das wird sich ändern. Zumindest bei Gott weiß ich, dass er meine wahren Qualitäten kennt. Gott sieht mich so, wie ich bin. Ich verstehe Gott nicht. Dass die anderen meine wahren Qualitäten nicht zu schätzen wissen, das habe ich mein Leben lang erfahren müssen. Die sind vielleicht etwas eingefahren oder einfach ein bisschen beschränkt in ihrem Denken. Die erkennen meine Qualitäten nicht. Aber dass Gott mich so enttäuscht, das hätte ich nicht erwartet. Gott hat mein Opfer abgelehnt. Könnt ihr euch das vorstellen? Wie kann das sein? Meine besten Früchte habe ich ihm geopfert. Das leckere Brot von dem Sommerweizen, den Wein von dem guten Weinberg, Äpfel von der neuen Plantage hinterm Haus, das Beste vom Besten, damit kann niemand mithalten. Aber Gott hat das schändlich verschmäht. Wie kann er nur? Das ist ungerecht. Und zum allem Überfluss wurde das Opfer meines Bruders wohlwollend angenommen. Ich glaub es nicht. Er, der faule Kerl, der sich's immer auf der Bank gemütlich macht und andere schaffen lässt, der gelegentlich mal ein Tier schlachtet, sein Opfer wird angenommen, grad seins. Abels Opfer, der mich immer aufgezogen hat mit meinem Ackerbau, der sich über mich lustig gemacht hat. Sein Opfer wurde von Gott angenommen, aber meines nicht. Ich fasse es nicht. Das ist ungerecht. Wie kann Gott das tun? Ich bin zutiefst enttäuscht. Wenn das wirklich Gott ist, dann will ich nicht an so einen Gott glauben. Wenn Gott das bestehende Unrecht verstärkt, unter dem ich hier leide, wenn Gott nicht sieht, wie ich mich abmühe, ihm zu gefallen, wenn Gott nicht erkennt, das Werk meiner Hände, meiner Arbeit, dass das ein gutes Opfer ist, das kann doch nicht sein. Das stellt so viel in Frage. Mein ganzes Leben habe ich Gott gewidmet, diesem sogenannten gerechten Gott. Von Kindesbeinen an haben uns unsere Eltern erzogen zu einem gottgefälligen Leben. Aber wozu das Ganze? wozu Gott gefällig, wenn es Gott nicht gefällt? Wozu diese Arbeit, dieser Aufwand, dieses Bestreben, es immer so zu machen, wie Gott es will, wenn Gott selbst nicht weiß, was er will? Wenn er das Beste, was ich geben kann, einfach nur verschmäht. Ich bin enttäuscht, zutiefst enttäuscht und verletzt. Nein, das ist zu wenig. Ich bin wütend über die schreiende Ungerechtigkeit, welche Gott hier produziert hat. Das kann einfach nicht wahr sein. Daran ist nur Abel schuld. Abel, mein ach so toller Bruder, wie der immer vom Vater verhätschelt wurde, wie alle zu ihm aufgeschaut haben. Oh, Abel, dieser erfolgreiche Schafhirte, dabei ist er in Wahrheit einfach nur ein Ekel. Immer hat er es mich wissen lassen, dass die Technik nicht funktioniert. Immer hat er es mich wissen lassen, dass er über mir steht. Immer hat er auf mich herabgesehen, um mir zu zeigen, wie angesehen er ist und wie wenig die anderen auf mich schauen. Die Show hat er mir gestohlen, wo er nur konnte. Und jetzt wieder, diese Wertschätzung Gottes hätte ich verdient, nicht Abel. Er ist schuld an der ganzen Misere. Wäre Abel nicht da gewesen, würde Abel nicht Gottes Blick verschleiern, Gott etwas vormachen, dann würde Gott meinen Wert erkennen. Da bin ich mir sicher. Aber wieder stellt sich Abel vor mich, bevormundet mich, stiehlt mir mein Recht, meine Ehre, meinen Erfolg. Damit ist jetzt Schluss. Dieser Tropfen hat das Fass zum Überlaufen gebracht. Jetzt ist es vorbei. Das muss ein Ende haben. Ich will dieses Unrecht, dieses Trauerspiel beenden, damit die Dinge wieder im richtigen Licht stehen können. Ich zitiere: Da ergrimmte Kain sehr und senkte finster seinen Blick. Da sprach der Herr zu Kain: Warum ergrimmst du? Und warum senkst du deinen Blick? Ist es nicht so, wenn du fromm bist, so kannst du deinen Blick erheben? Bist du aber nicht fromm, so lauert die Sünde vor der Tür und hat nach dir Verlangen. Du aber herrsche über die Sünde. Da sprach Kain zu seinem Bruder Abel: Lass uns aufs Feld gehen. Das begab sich, als sie auf dem Felde waren, erhob sich Kain wider seinen Bruder Abel und schlug ihn tot. Habt ihr das gespürt? Wie dieser Sog, diese Eskalationsspirale, diese Gedankenlawine, den Kain runtergezogen hat, so tief, dass er irgendwann den Bezug zur Realität verloren hat und das Unsägliche in die Tat umgesetzt hat. Ich bin ergriffen. Ich bin schockiert über Kain. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, bin ich auch schockiert darüber, dass ich manche dieser Gedanken auch bei mir kenne. Wie ging es dir beim Zuhören? Wenn du das hier so siehst und liest, ich halte jetzt kurz inne. Ich denke jetzt mal an meine letzten Konflikte zurück und ich lasse auch dir Zeit, dass du das für dich tun kannst. Ob wir uns vielleicht darin wiederfinden. Mir sind diese Gefühle und Gedanken nicht fremd, im Gegenteil. Ich steigere mich manchmal rein und spüre, wie dieser Sog Kraft haben kann und nach unten zieht. Das Buch, mit dem wir dieses Jahr arbeiten, dieses Themenjahr arbeiten, Anatomie des Friedens, Konflikte gelassen lösen, dieses Buch benennt diese Momente hier als gefangen in der Box. So ist der Ausdruck, den das Buch gewählt hat. Wir sind gefangen in einer Box. Wir fangen an, uns im Kreis zu drehen. Und diese vier Bereiche, wie ich mich sehe, wie ich mich fühle, wie ich den anderen sehe und die Welt sehe, die beginnen sich gegenseitig zu verstärken. Da führt das eine zum anderen und verstärkt sich immer mehr und irgendwann dreht der Strudel immer stärker. Das ist nur eine Box von vielen. Vier Boxen werden in dem Buch benannt, gesehen werden als Box, die besser als Box, die schlechter als Box oder die ich habe ein Anrecht auf Box. Das sind so Namen, die das Buch gewählt hat. Aber im Kern, glaube ich, habt ihr die Grundidee verstanden, ganz abseits von den Namen. In der Box zu sein heißt, sich um sich selbst zu drehen. Eine ungesunde Dynamik, die sich aufbaut. Der entscheidende Moment dafür ist aber, bevor wir in diese Box hineintreten. Denn uns passieren Dinge. Das hat das Leben so an sich, uns fallen Dinge vor, es passiert etwas mit uns, das haben wir nicht immer im Griff. Aber wie wir die Dinge bewerten, das liegt an uns. Denn schon die alten Griechen sagten, nicht die Dinge erschüttern den Menschen, nicht das, was passiert, erschüttert, sondern die Sicht der Dinge erschüttert. Wie du, wie ich, wie wir es bewerten, das trifft oder trifft nicht. Wie wir die Dinge sehen, das entscheidet darüber, was es mit uns macht. Das Buch nennt das den inneren Zustand. Wir können im Zustand der Gelassenheit sein oder im Zustand der Anspannung. Innerlich gelassen können wir Misserfolge abfedern, Ursachen suchen, Gründe suchen, das nächste Mal es besser machen. Wir können gelassen mit unserem Gegenüber umgehen, auch wenn es nicht immer alles gut läuft. Auch wenn es knirscht, können wir einen kühlen Kopf behalten. Da finden wir einen guten Weg. Kain hätte im Zustand der Gelassenheit, was hätte er gemacht? Vielleicht wäre er zu Gott gegangen, hätte gesagt, Gott, ich finde das ungerecht, weil die Ungerechtigkeit war ja da. Gott, warum machst du das? Er wäre vielleicht zum Bruder gegangen. Hätte mit ihm das Gespräch gesucht, aber hat er nicht. Innerlich war er vielleicht angespannt und angespannt sieht die Lage anders aus. Angespannt verlieren wir unsere Konfliktfähigkeit. Wir fallen zurück in alte Muster. Wir fangen an, unseren Gegenüber nicht mehr als Menschen zu sehen, sondern als Hindernis, als Grund allen Übels, als Aggressor oder als Opfer. Das Entscheidende ist hierbei, wie ich mein Gegenüber sehe, wie ich die Situation einordne, das hängt einzig und allein von mir ab. Ich selbst, wir selbst entscheiden darüber, wie wir reagieren, wie wir die Dinge einordnen. Es ist mein innerer Zustand, welcher darüber entscheidet, wie ich die Dinge, die in meinem Leben passieren, bewerte und reagiere. Nicht die Dinge erschüttern den Menschen, sondern die Sicht der Dinge. Oder auch die Bibel benennt das nur in anderen Worten. Behüte dein Herz mit allem Fleiß, denn daraus quillt das Leben. Behüte dein Herz mit allem Fleiß, denn aus einem guten Herzen quillt ein gutes Leben. Das zu verstehen, das macht mich persönlich demütig. Ich werde leiser, denn ich erkenne immer mehr, welchen Anteil in den Konflikten auf meinem Lebensweg an mir liegen, was ich dazu beigetragen habe. Denn so schnell sind wir doch dabei, die Schuld nach außen zu schieben, auf den oder die andere, auf die Situation. Dieses Boxdenken zeigt mir, nein, ich trage selbst dazu bei, wie ich in einer Situation reagiere. Ich kann die Situation nicht ändern, aber ich kann anders reagieren. Und ob ich in einem Konflikt eskaliere und hochschaukle oder ob ich dazu beitrage, den Konflikt herunterzukochen und Schritte der Versöhnung zu gehen, das liegt im Kern an uns. Unser innerer Zustand, unser Herz. Behüte dein Herz mit allem Fleiß, denn daraus quillt das Leben. Für heute wollen wir an diesem Punkt innehalten. Mit der Predigt enden in dem Wissen, dass das Thema noch weitergeht, das Themenjahr noch weitergeht. Noch zeigen sich vielleicht keine klaren Lösungen, noch keine klaren Anweisungen, wie wir nun Konflikte lösen können, in denen wir stecken oder in denen wir in Zukunft noch hineinkommen werden. Aber wir beginnen hoffentlich etwas mehr zu verstehen, wie Konflikte funktionieren, wie Konflikte sich aufbauen und wie wir alle unseren Teil dazu beihaben. Diese Selbsterkenntnis, die tut manchmal weh. Also bei mir zumindest. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Aber ich glaube, das ist ein guter Weg in Richtung Heilung und Versöhnung. Und auf diesem Weg der Heilung und der Versöhnung, da wünsche ich uns allen, dir und mir, Gottes Beistand und Trost, auf das Gott uns hilft, unser Herz zu bewahren. Amen.